DW Menschen und Märkte.
Der Tag nach der Wahl. Wie die Börsianer das Ergebnis einschätzen. In Portugal tagen Europas Zentralbanker und klein, aber fein. Der Mittelmeerstaat Malta hat in der Krise nicht gelitten, eher im Gegenteil. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Da war gestern ja einiges los in Europas Hauptstädten. Die wahlberechtigten Einwohner von 28 EU-Staaten haben gewählt. Und zwar nach fast ebenso vielen verschiedenen Wahlgesetzen. Daran gemessen, erstaunlich schnell, war klar, wer die mehr als 700 Sitze im EU-Parlament künftig besetzen wird. Sensationen sind zwar ausgeblieben, aber dennoch, die Politik des Parlaments könnte sich ändern und das hätte Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Mein Kollege Michael Erhardt sagt uns, wie das Ergebnis an der Frankfurter Börse aufgenommen worden ist.
In Europa reagieren die Finanzmärkte heute durchweg positiv auf das Wahlwochenende. In Frankfurt etwa ist der Leitindex DAX auf einen neuen Rekord geklettert und auch in den anderen EU-Ländern steigen die Kurse deutlich. Das liegt zum einen im Vertrauen auf die noch vorhandene bürgerliche Mehrheit im Europäischen Parlament trotz des Erstarkens populistischer Parteien. Zum anderen im Vertrauen darauf, dass die Europäische Zentralbank bereits in der kommenden Woche Maßnahmen ergreifen wird, um ausreichend Geld in den Wirtschaftskreislauf zu bekommen. Arthur Brunner von den ICF-Kursmaklern.
Man denkt doch, dass es in geregelten Bahnen läuft, zumal die Wahlbeteiligung in bestimmten Ländern ja auch nicht sehr hoch war. Man denkt weiterhin seitens der Wirtschaft, dass die EZB nach wie vor der Hauptakteur ist, was die Finanzstabilität in der Eurozone angeht.
Heute hat der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi diese zentrale Rolle der EZB indirekt bestätigt. Zumindest aber hat er mit Aussagen zur Inflation die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen oder andere Maßnahmen im Euroraum geschürt. Und schließlich trägt auch der eindeutige Wahlausgang in der Ukraine dazu bei, dass es an den Börsen nach dem Wahlwochenende aufwärts geht, meint Robert Halver, Aktienstratege bei der Baader Bank.
Wir spielen weiter in Entspannung. In der Eurozone wird das Parlament weiter stützen, mit Schulden und die Geldpolitik einfach durchwinken. Und in der Ukraine muss man ganz klar sagen, wenn der neue Staatspräsident mit Russen reden will, ist das immer positiv für die Märkte. Solange geredet wird, kann nichts passieren.
Allerdings haben Händler und Anleger offenkundig auch Bedenken über den Ausgang der Wahlen, vor allem in Ländern, in denen populistische Parteien starken Zulauf bekamen. So verunsichert der Wahlsieg der Front National in Frankreich Investoren offenbar. Thomas Meissner, Rentenmarktexperte der DZ Bank.
Die Anleger sind auf jeden Fall erschüttert, vor allen Dingen auch relativ zu den Ergebnissen in anderen Ländern. Also in Griechenland selbst sind die Anleger im Augenblick nicht so verunsichert. Von daher, Frankreich ist im Augenblick der Punkt, wo alle hingucken und da sind auch im Augenblick alle vorsichtig.
Das zeigt sich auch an französischen Staatsanleihen. Die Nachfrage nach den Schuldtiteln aus Paris hat nachgelassen. Wie in Frankreich haben etwa auch in Großbritannien oder Griechenland populistische Parteien deutlich zugelegt. Kurz, Europa könnte nach diesen Wahlen an einem Wendepunkt angelangt sein, eine Abkehr von der bisherigen Sparpolitik nämlich. Denn die Regierungen dieser Länder stehen durch den Erfolg der Populisten nun gehörig unter Druck.
Die eigentliche Gefahr der Populisten droht nicht im Plenum des Europäischen Parlaments, sondern in zwischenstaatlichen Verhandlungen. Hier könnten die Regierungen einiger Euro-Länder sich dazu veranlasst sehen, gegenüber ihren Europartnern nun einen harten Kurs zu fahren, um die Wähler zu Hause davon zu überzeugen, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lässt. Und das kann natürlich den gesamten Fortschritt bei Reformen in der Eurozone mehr als aufs Spiel setzen.
Sagt Nikolaus Heinen, Europa-Analyst bei der Deutschen Bank. Trotz der positiven Reaktionen an den Finanzmärkten heute bleiben also einige Unsicherheiten auch nach diesem Wahlwochenende bestehen. Denn der Konflikt in der Ukraine ist allein durch die Wahl noch nicht gelöst. Und in vielen Ländern wird die Debatte über den Weg, der künftig in Europa eingeschlagen werden soll, mit dem heutigen Tag wohl neu beginnen.
Soweit mein Kollege Mischa Erhardt aus unserem Studio an der Börse in Frankfurt. Wahl hin oder Wahl her, die Arbeit muss auch zwischen den Wahlperioden weitergehen. Die Arbeit der EZB sowieso. Dazu haben sich Europas Zentralbanker ins malerische Städtchen Sintra in der Nähe von Portugals Hauptstadt Lissabon zurückgezogen. Meine Kollegin Judith Kösters ist auch dort.
EZB-Präsident Mario Draghi sagt der niedrigen Inflation in der Eurozone den Kampf an. Denn die Preissteigerung liegt derzeit bei deutlich unter 1% aufs Jahr gerechnet. 2% sind das erklärte Ziel der EZB. Auf der Tagung der Notenbank im portugiesischen Sintra erklärte Draghi,
What we need to be particularly watchful for at the moment, in my view.
Wir müssen besonders darauf achten, dass sich kein Teufelskreis von niedriger Inflation, sinkenden Inflationserwartungen und geringer Kreditvergabe ergibt, vor allem in den Krisenländern. Die Sorge ist berechtigt, sagt Markus Bunnermeier, ein deutscher Zentralbankforscher, der an der Universität Princeton lehrt. Noch sei die Gefahr gering, dass Unternehmen, Banken und Privatleute dauerhaft mit einer sinkenden Inflation rechnen würden.
Man sieht es ein bisschen, aber ich glaube schon, dass der Inflationsanker langfristig schon noch gegeben ist. Die EZB hat an sich so einen 2% Inflationsanker langfristig gesetzt und die Gefahr ist an sich noch nicht da, dass der zerstört wird.
Trotzdem könnte die EZB schon nächste Woche ein Zeichen setzen. Am Donnerstag tagt der Rat der Zentralbank. Es gilt inzwischen als ziemlich wahrscheinlich, dass die EZB dann den eh schon niedrigen Leitzins von jetzt 0,25% noch weiter senken wird und zugleich eine Art negativen Strafzins beschließt für Banken, die ihr Geld kurzfristig bei der EZB parken wollen. Lieber sollen sie es den Unternehmen zur Verfügung stellen. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen machen den Währungshütern Sorgen.
The percentage of financially constrained but viable SMEs.
In Spanien kommt jedes vierte wirtschaftlich gesunde kleine oder mittelständische Unternehmen nicht an Bankkredite, in Portugal sogar jedes dritte. In Deutschland betrifft das Problem im Vergleich gerade einmal 1% aller Unternehmen.
In Spain and as much as a third in Portugal.
Der Lösungsansatz, den Draghi auch heute wieder ins Spiel gebracht hat, ist umstritten. Die Zentralbank könnte den Banken langfristig zu besonders günstigen Konditionen Geld leihen, unter der Bedingung, dass die Banken mehr Kredite vergeben. Wie genau so ein Programm ausgestaltet sein müsste, damit es funktioniert und die Kreditvergabe tatsächlich steigert, darüber wird in Sintra diskutiert. Die Konditionen müssten so aussehen, dass die Banken das Angebot auch annehmen und die Extrakredite bei der Zentralbank abrufen. Es darf sie also nicht in eine allzu enge Zwangsjacke manövrieren. Andererseits soll es messbar wirken. Die britische Zentralbank, die Bank of England, hat in der Krise auf ein solches Programm gesetzt. Es wird oft als wirkungslos kritisiert. Brunnermeier sieht das anders.
Wenn man mit den Leuten von der Bank of England redet, denken sie schon, dass es ein Riesenerfolg war. Das hängt davon ab, wie sich die Ökonomie anderweitig verändert hätte. Generell sagen die Leute von der Bank of England, wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre die Situation wesentlich schlimmer geworden. Von daher ist es schon ein großer Erfolg für die Bank of England.
In der kommenden Woche könnte auch die Europäische Zentralbank ein ähnliches Programm beschließen, um die Kreditvergabe in der Eurozone anzukurbeln. Die Konferenz diese Woche in den Bergen von Sintra nahe Lissabon sollte eigentlich dem Rückzug dienen. Die Notenbanker sollten gemeinsam mit Politikern und Ökonomen in Ruhe Grundsatzfragen der Geldpolitik erörtern. Doch das klappt nur bedingt. Zu viel liegt ganz aktuell im Argen in der Eurozone. Bedrohlich niedrige Preise, geringes Wirtschaftswachstum, klamme Banken und Unternehmen, denen das Geld auszugehen droht. Gesprächsthemen gibt es also mehr als genug.
Vom EZB-Forum in Sintra berichtete Judith Kösters. Die größten Sorgenkinder in der aktuellen Schuldenkrise der Eurozone finden sich im Süden der Union. Von einer Ausnahme abgesehen, es sind Spanien, Italien, Griechenland, Zypern. Malta, wie Zypern eine Mittelmeerinsel, gehört aber nicht dazu. Der kleine Inselstaat hat die Euro-Krise nämlich unbeschadet überstanden. Und das haben die Malteser auch ihrer Zugehörigkeit zur EU zu verdanken. Jan-Christoph Kitzler erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Man muss nur etwas im kleinsten Mitgliedstaat unterwegs sein, um zu sehen, wie sehr Malta von der EU profitiert hat. Überall wird und wurde in den letzten Jahren gebaut. Viele Straßen sind neu und oft steht neben den Baustellen ein Schild mit dem Hinweis, das ist auch mit Geldern der Europäischen Union entstanden.
Malta benefited a lot from EU funds.
Malta hat sehr viel von EU-Fonds profitiert. Das meiste, was wir sehen können, sind Infrastrukturprojekte. Das passiert dank der Gelder aus der EU. Viele Straßen haben einen neuen Belag bekommen. Das ist ein großer Schritt für unser Land. Sagt Clint Camilleri, der schon von Amts wegen Europa bejaht. Er kandidiert bei der Wahl für die Labour Party für das Europaparlament. Wie sehr Malta profitiert hat, das belegen schon allein die nackten Zahlen. Seit dem EU-Beitritt 2004 sind 944 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt nach Malta geflossen. Für die laufende Haushaltsperiode von 2014 bis 2020 kann das Land sogar mit 1,1 Milliarden aus Brüssel rechnen. Der sichtbare Teil dieses Geldes wird verbaut, viel fließt aber auch in Arbeitsmarkt- und Bildungsprogramme, in die Wirtschafts- und Industrieförderung und in Umweltschutz und nicht zuletzt in die Maßnahmen zum Schutz der EU-Außengrenzen. Der Aufschwung, den die EU-Mitgliedschaft Malta gebracht hat, war so groß, dass sich die Auswirkungen der Krise in Grenzen hielten. Das hat die Deutsch-Malteserin Helga Ellul festgestellt, die jahrelang Chefin des Spielwarenherstellers Playmobil war, der in Malta schon seit lange vor dem Beitritt einer der wichtigsten Arbeitgeber ist. Helga Ellul kandidiert jetzt auch für das Europaparlament, für die konservative Nationalist Party.
Wichtig war auch, dass wir in Europa waren, neue Industrien für Malta begeistern konnte und in ganz andere Richtungen in der Wirtschaft sich entwickeln konnte, zum Beispiel Financial Services, E-Gaming, Aircraft Maintenance, Lufthansa, SA-Technik. Ganz neue Industrien haben sich dann eröffnet, an die man vorher überhaupt nicht hätte denken können.
Und so zeigen die Wirtschaftsdaten weiter nach oben. Durch die gemeinsame Währung ist es für europäische Firmen leichter, sich hier anzusiedeln. Auch 55 Unternehmen aus Deutschland sind hier vertreten. Und auch der Tourismus hat gewonnen, zumindest in Zahlen. Über 1 Million kommen im Jahr, 10-mal so viel als noch vor 50 Jahren. Export- und Inlandsnachfrage sind seit dem EU-Beitritt vor 10 Jahren stark angestiegen. Aber es könnte noch besser sein, sagt der Augenarzt Franco Mercia. Klar, mit der Personenfreiheit und dem freien Markt haben viele Wirtschaftszweige profitiert. Und wir hoffen, dass wir unser Verhalten weiter anpassen, damit wir noch besser in die EU passen. Denn mit dem Beitritt 2004 kamen auch die vielen Regeln aus Brüssel. Und unter anderem die haben zu Beginn auch für Skepsis gesorgt. Nur 53,6% stimmten 2003 für den EU-Beitritt Maltas. Aber die letzte Europawahl zeigt ein anderes Bild. 2009 gaben fast 79% der wahlberechtigten Malteser ihre Stimme ab. Höher war die Wahlbeteiligung nur in Belgien und Luxemburg. Noch einmal Helga Ellul.
Die Malteser haben sich immer als Europäer gefühlt. Sie sind Europäer und für sie war es eigentlich wie ein Heimkommen. Sie waren endlich dort, wo sie immer schon gefühlt haben, sie gehören hier. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig. Das hat auch das Referendum zum positiven Referendum gemacht, dass sie alle schon immer meinten, wir sind Europäer und da gehören wir hin.
So haben die meisten Malteser heute das Gefühl, mit dem EU-Beitritt alles richtig gemacht zu haben. Zumindest die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gibt ihnen recht.
Endlich mal gute Nachrichten aus einem südlichen Euroland. Mit dieser Reportage von Jan-Christoph Kitzler endet unser Podcast für heute. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.